Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
So, da wären wir wieder. Als ich da im Krankenhaus lag, habe ich gedacht, ja, das ist natürlich wieder richtig klasse gelaufen. Wir setzen uns die Woche vorher hin, sagen, ab Januar wird's richtig heftig, quasi täglicher Content. Und dann lege ich mich erstmal ins Krankenhaus danach und da gibt's erstmal gar nichts. Also erstmal Entschuldigung für meinen erneuten Ausfall. Ich kann aber sagen, es war ein anderes Organsystem. Also insofern, damit konnte niemand rechnen. Ich bin jetzt erstmal wieder zu Hause und möchte mich auf dem Weg mal zum einen für diese ganzen, ganz lieben Nachrichten bedanken. Das waren unheimlich viele unter dem Video. Waren auch so ein paar PNs dabei. Bei Jasmin möchte ich mich ganz lieb bedanken. Die hat mir da nämlich auch unheimlich beigestanden. Mhm. Weil ich da nämlich mittlerweile wirklich am Verzweifeln war, dass das schon wieder ausfallen muss. Jetzt, also ich bin jetzt erstmal wieder zu Hause. Ich muss zwar Anfang nächsten Jahres nochmal unter das Messer. Wir wollen hoffen, dass das bis dahin alles hält. Bin ja auch nicht mehr der Neueste. Aber jetzt genug von mir. Danke.
Dem Ganzen habe ich noch zwei Dinge hinzuzufügen. Du hast die Leute bestimmt jetzt total verwirrt, weil du sagtest quasi täglich. Also wir wollten zwei Fälle die Woche versuchen.
Ja, das war jetzt ein bisschen überspitzt.
Genau. Und dann muss man tatsächlich auch dazu sagen, wir versuchen das ganze Projekt im Januar, wenn es nicht funktioniert, weil wir einfach feststellen, okay, wir kommen mit unserer Arbeit nicht nach. Ich meine, Arbeit, Privatleben, das geht eigentlich immer vor. Das hier ist quasi unser Hobby, was uns wahnsinnig viel Spaß macht. Aber wenn die Zeit dafür nicht ausreicht, ist sie leider nicht da. Und man muss ja auch mit dazu bedenken, dass es natürlich sein kann, dass du vielleicht auch doch nochmal spontan dann die OP vorverschieben musst im Januar.
Ja, also wie gesagt, wir geben unser Bestes. Es wäre alles viel einfacher, wenn wir Leute hätten, die für uns die Fälle schreiben, aufnehmen und auch schneiden würden.
Dann wäre es quasi ein völlig anderer Podcast. Die existieren tatsächlich.
Ja, aber es wäre doch vom Handling her deutlich einfacher, muss ich sagen. Ich habe mir das auch so zwischenzeitlich mal überlegt. Also wenn da Interesse besteht, ihr könnt euch gerne melden. Ihr bekommt genauso viel Geld dafür von Spotify wie wir, nämlich gar nichts. Ja, aber ansonsten, Ruhm und Ehre, würden wir so 10-12% abgeben auf jeden Fall. Ja?
Ach, das willst du auch noch einstreichen.
Ja, der ist ja immer noch unser Podcast. Ich meine, hallo.
Ja, klar, klar.
Ja, der Herr Adidas, der ist auch, der immer der, da steht ja auch Adidas drauf und nicht Hans Günther, der es in Wahrheit zusammengeschneidert hat und so.
Ah ja. Schön, dass wir drüber gesprochen haben.
Ja, also wenn wir jetzt nicht Tausende von Anfragen kriegen, weiß ich nicht.
Also unser Baby gebe ich jetzt nicht her.
Ja gut, dann war das im Prinzip alles Quatsch jetzt, was ich jetzt eben erzählt habe. Ich fand es eigentlich ganz sinnvoll, aber gut, okay, dann ja, dann gut.
Dann möchte ich noch zu der letzten Folge etwas ergänzen. Ich bin ja manchmal stolz auf mich, wenn ich so einen richtig guten Plan habe. Aber das Problem ist, hinter jedem guten Plan steckt auch irgendwo ein Haken. Die Idee mit dieser Zeitmarke, wann der Fall beginnt, die ist ein bisschen, also sie war sehr gut durchdacht, allerdings fehlerhaft vom System. Nein, ich kann leider nicht vorher voraussagen, wie lange dieser kurze Werbespot am Anfang läuft. Und da der auch immer springt, also quasi nicht immer derselbe Werbespot ist, kann ich dementsprechend die Zeit nie genau voraussagen. Ich kann Maximum schreiben, der Fall fängt dann und dann an, zuzüglich Werbung. Und genauso habe ich es dann auch abgeändert. Sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Jeder ist mit Sicherheit verwirrt gewesen. Aber ich hoffe, dass es dann sowieso nur 2-3 Zuhörer sind, die unser Geplänkel am Anfang nicht hören möchten.
Was ich persönlich immer finde, dass das mit wichtigen Informationen gefüllt ist. Also ich kann nicht verstehen, warum er das nicht sich an... gut.
Das verstehe ich auch nicht. Ich habe übrigens noch eine wichtige Information.
Ja, dann bitte.
Ist dir ja auch die Woche schon aufgefallen. Also beziehungsweise hast du mich darauf hingewiesen, weil ich es voll vergessen habe. Mittlerweile kann man auf Spotify auch einen Podcast bewerten. Also mit einem Sternesystem.
Ich muss der Fairness halber dazu sagen, es ist mir nicht aufgefallen. Wir wurden von diversen Leuten angeschrieben bei Instagram. Die haben mir das geschrieben. Ich selbst hätte es nicht gemerkt, aber wie gesagt, da würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne bei Spotify bewerten. Die meisten geben 5 Sterne, ja.
Nur die tollen, also die richtig coolen Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also ich habe auch 5 Sterne gegeben. Also insofern, ja. hallo, ich stehe hier voll hinter dem Produkt. Ich weiß gar nicht, also das ist doch normal, ja?
Das ist das Doofe. Ich weiß nicht, ob ich mein Lachen jetzt noch drin lassen kann, weil eine Bahn gerade vorbeigegangen ist. Das wird dann mit Sicherheit nerven bei der Audiospur.
Da sieht man mal, dass bei dir da alles anders ist. Bei uns fahren die vorbei und gehen nicht. Na gut.
Habe ich gerade gegen gesagt?
Ja.
Egal, das bleibt jetzt drin.
Alles klar, läuft.
Aber ich glaube, das war's dann auch so mit Informationen und Ankündigungen. Nee, warte, weißt du, was wir jetzt direkt machen? Wir haben ja jetzt quasi, wo der Podcast online geht, noch Weihnachten. Deswegen wünschen wir euch, wunderschöne, besinnliche Weihnachtstage gehabt zu haben und haben zu werden.
In dem Deutsch? Sinne schon mal vorab schöne Ostern, alles Gute zum Geburtstag und einen schönen Valentinstag. Ja? Falls wir es vergessen sollten. Einen Fall gibt's nächste Woche wieder. In diesem Sinne, haut rein, passt auf euch auf.
Okay, wir sollten vielleicht mal wieder zurück zum Thema kommen. Ich glaube, wir sind hier bei einem True Crime Podcast. Wollen wir vielleicht mit einem Fall beginnen, den ich für die heutige Folge vorbereitet habe?
Sollen wir nicht sicherheitshalber das mit Spotify nochmal erwähnen, falls das jemand nicht gehört hat? Nein, wir fangen an jetzt.
Gut, dann können wir jetzt so langsam wieder in True Crime Stimmung kommen, uns zurücklehnen. Also ihr, ich trage meinen Fall vor. Aus dem Jahre 1975. Martha Moxley wurde am 16. August 1960 in San Francisco geboren und zog 1974 mit ihrer Familie nach Belhaven, einem wohlhabenden Viertel von Greenwich, Connecticut. Die Menschen empfingen die Familie Moxley mit offenen Armen und sie fühlten sich sofort wohl in ihrer neuen Heimat. Martha und ihr 2 Jahre älterer Bruder, John, waren zu dem Zeitpunkt im Teenageralter und fanden schnell neue Freunde. Martha war sogar sehr beliebt an ihrer neuen Schule und konnte mit guten Noten glänzen. Und auch Jungs begannen sich nun immer mehr für sie zu interessieren, da sie vor kurzem ihre Zahnspange losgeworden war und sich mittlerweile zu einem hübschen Teenager mit langen blonden Haaren entwickelte, welches mit ihrem Lächeln alle um sich herum anstecken konnte. Ihr Freundeskreis bestand unter anderem aus ihren Nachbarn Thomas und Michael Skakel, die nur 150 Meter von ihrem Haus entfernt wohnten. Die Familie Skakel war eine der reichsten und einflussreichsten Familien in Belhaven. Denn der Vater, Rushton Skakel, war der Bruder von Ethel Kennedy, der Witwe von Robert F. Kennedy. Bekannt war Robert F. Kennedy als der frühere Justizminister und Senator, der 1968 bei einem Attentat ermordet wurde. Am Abend des 30. Oktober 1975 war Devil's Night in Belhaven. In dieser Nacht spielten Jugendliche einige Streiche und beschmierten zum Beispiel Haus- oder Autofenster mit Seife, versteckten verrottendes Gemüse unter Haustürmatten oder warfen Eier auf Häuser oder Toilettenpapierrollen über Bäume. Auch Martha, die zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt war, wollte an diesem Abend ausgehen, da eine Party im Skakel-Haus stattfand. Eigentlich hatte sie Hausarrest bekommen, da sie ein paar Abende zuvor zu spät nach Hause gekommen ist. Allerdings schaffte sie es doch noch, ihre Mutter Dorothy umzustimmen. Ihr Vater David befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Geschäftsreise. Ihre Mutter willigte schließlich ein, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie spätestens um 22 Uhr wieder zu Hause sein muss. Martha freute sich riesig und versprach ihr, pünktlich wieder zu Hause zu sein. Doch Martha hielt sich wieder nicht an ihr Versprechen und verspätete sich. Dorothy Moxley hörte gegen 22 Uhr zwar Geräusche von draußen und dachte zunächst, dass es ihre Tochter war, die gerade dabei war, nach Hause zu kommen, jedoch waren es wohl nur Menschen, die sich vor ihrem Haus laut unterhielten und ein paar Hunde, die bellten. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie nichts Ungewöhnliches feststellen. Verständlicherweise war sie zunächst sauer und enttäuscht darüber, dass sich ihre Tochter wieder nicht an ihre Vereinbarung gehalten hatte. Sie vermutete, dass Martha ihre Grenzen austesten wollte. Das war in diesem Alter gar nicht so ungewöhnlich. Doch je später es wurde, desto mehr machte sie sich nun Sorgen. Bereits um 0 Uhr war ihre Sorge so groß, dass sie Marthas beste Freundin Sheila anrief und sie fragte, ob sie wüsste, wo sie sei. Doch leider ohne Erfolg. Dorothy versuchte dennoch weiterhin ruhig zu bleiben. Martha würde sicher bald nach Hause kommen. Als sie auch bis kurz vor 4 Uhr morgens immer noch nicht heimkehrte, rief sie zum ersten Mal die Polizei und meldete ihre Tochter als vermisst. Diese konnte nach der kurzen Zeit des Verschwindens jedoch noch nichts Erfolgversprechendes unternehmen. Irgendwann schlief Dorothy vor Erschöpfung ein. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, hatte sie die Hoffnung, dass sich Martha mittlerweile zurück ins Haus geschlichen haben könnte. Doch ein Blick in Marthas Zimmer holte sie wieder in die besorgniserregende Realität zurück. Von ihr war weit und breit nach wie vor keine Spur. Sie rief also eine weitere Freundin von Martha an, Helen. Allerdings hatte auch sie nichts mehr von Martha gehört. Sie konnte ihrer Mutter jedoch die Auskunft geben, dass in der Nacht zuvor eine Party im Skakelhaus stattgefunden hatte und sie Martha dort zuletzt gesehen hatte. Sie erzählte ihr, dass sie mit Martha, einem Freund namens Jeffrey und Michael Skakel gemeinsam im Auto des älteren Skakel-Bruders gesessen hatte, um dort ein wenig Musik zu hören. Michael soll dort versucht haben, mit Martha zu flirten. Sie blieb allerdings unbeeindruckt und hatte kein Interesse an Michael. Nach kurzer Zeit tauchte sein Bruder Thomas Skakel auf, der sich zu ihnen gemeinsam ins Auto setzte. Von ihm schien Martha sehr angetan zu sein. Gegen 21.30 Uhr kamen die zwei älteren Skakel-Brüder ans Auto. Sie brauchten es, um zu ihrem Cousin zu fahren, da sie bei ihm eine Folge der Fernsehserie Monty Pythons Flying Circus sehen wollten. Michael fragte Martha, ob sie mitkommen wollen würde, doch Martha lehnte ab. Sie wollte lieber etwas Zeit mit Thomas verbringen. Sie stieg also aus dem Auto aus und verschwand mit Thomas von der Party. Das war das letzte Mal, dass Helen Martha gesehen hatte. Nachdem Dorothy dies erfuhr, rief sie sofort bei der Familie Skakel an und wollte Thomas sprechen. Doch dieser wollte nicht persönlich ans Telefon und ließ von seiner Schwester ausrichten, dass er Martha zuletzt um 21.30 Uhr des Vorabends gesehen hatte. Martha wollte danach direkt nach Hause. Da auch sonst niemand der Familie Skakel oder einer ihrer Freunde wusste, wo sich ihre Tochter befand, rief sie erneut bei der Polizei an und gab nun eine offizielle Vermisstenanzeige auf. Immer mehr Nachbarn und Freunde erfuhren von dem Verschwinden von Martha und boten direkt ihre Hilfe bei der Suche an. Gegen Mittag klingelte es dann bei Dorothy an der Tür. Es war ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das nun kreidebleich vor Dorothy stand und sagte: »Ich habe Martha gefunden.« Als Dorothy fragte: »Ist sie okay?«, antwortete sie nur: »Nein.« Eine Freundin von Dorothy, die gerade bei ihr war, um ihr Beistand zu leisten, bot sich an, mit dem Mädchen nach draußen zu gehen und nachzusehen. An der Grenze zwischen dem Grundstück der Familie Moxley und der Familie Skakel machte sie dann die schreckliche Entdeckung. Der leblose Körper von Martha lag dort unter einem Baum. Ihr Schädel wurde zertrümmert und ihre blonden Haare waren von Blut überdeckt. Ihr wurde mit einem scharfen Gegenstand in den Hals gestochen. Ihre Jeans und Unterwäsche wurden ihr bis auf die Knöchel heruntergezogen und ihre Schenkel waren auf der Innenseite mit Blut verschmiert. Der Täter muss sie also mit Gewalt auseinandergepresst haben. Doch sie wurde, wie man später feststellen konnte, nicht vergewaltigt. Die ersten Polizisten, die vor Ort eintrafen, waren mit der Situation absolut überfordert. In Belhaven gab es lange keinen Mordfall mehr, und vor allem kein mit solch einem schrecklichen Ausmaß. Dies führte dazu, dass folgenschwere Fehler gemacht wurden. Unter anderem wurde der Tatort nicht sofort gesichert. Als die Polizisten gerade Verstärkung riefen, lief beispielsweise ein Hund über den Tatort und verwischte einige Spuren. Ebenso traf der Bestatter vor dem Gerichtsmediziner ein und transportierte Marthas Leiche ab, noch bevor der Gerichtsmediziner einen Blick auf sie werfen konnte. In der Nähe der Leiche fanden die Ermittler Metallgegenstände, die von der Mordwaffe stammen könnten. Es waren Teile eines zerbrochenen Golfschlägers. Drei Teile wurden am Tatort gefunden. Doch das vierte Teil, der Griff, fehlte. Der Täter muss einige Male mit voller Wucht auf Martha eingeschlagen haben, sodass dieser in mehrere Teile zerbrach. Einen Teil rammte er ihr anschließend in den Hals, um sicherzugehen, dass sie wirklich tot war. Die Blutspuren am Tatort deuteten außerdem darauf hin, dass Martha einige Meter vom Tatort entfernt erschlagen wurde. Der Täter hatte also versucht, sie unter dem Baum zu verstecken. Den Todeszeitpunkt schätzte man auf 22 Uhr. Als die Ermittler mit ihrer Befragung begannen, stellte sich heraus, dass Martha in ihrer Todesnacht mit den Skakel-Jungs unterwegs war. Sie suchten sofort die Familie Skakel auf und bemerkten in ihrem Haus ein Set Golfschläger, in dem ein Sechsereisen fehlte. Anstatt jedoch mit einer formalen Hausdurchsuchung zu beginnen, da der fehlende Golfschläger zu der Tatwaffe passen könnte, taten sie einfach gar nichts. Scheinbar sahen sie in ihrer Entdeckung keinen eindeutigen Beweis, dem sie nachgehen müssten. Sie verhörten lediglich Michael und Thomas Skakel. Diese gaben auch zu, dass sie Martha in der vergangenen Nacht zuletzt gesehen haben. Ihre Aussage deckte sich mit dem, was Helen zuvor erzählte. Michael fuhr nach der Party gegen 21.30 Uhr mit seinen älteren Brüdern zu seinem Cousin und will erst gegen 23 Uhr wieder zurückgekommen sein. Anschließend legte er sich sofort ins Bett. Seine Brüder und sein Cousin bestätigten seine Aussage. Thomas Skakel gab an, dass er mit Martha um 21.30 Uhr alleine war und sie sich in der Einfahrt noch küssten. Da er an dem Abend aber noch Hausaufgaben machen musste, verabschiedete er sich kurz darauf von ihr und Martha ging nach Hause. Zunächst galt Thomas als Hauptverdächtiger. Er war der Letzte, der mit Martha in der Nacht des Mordes gesehen wurde. Und er hatte ein schwaches Alibi. Doch er und auch sein Bruder Michael bestanden einen Lügendetektortest und wurden daraufhin schnell als Verdächtige ausgeschlossen. Ins Fadenkreuz der Ermittlungen geriet außerdem der 24-jährige Privatlehrer Kenneth Littleton, der erst wenige Stunden vor der Tat von Rushton Skakel angestellt wurde. Dieser gab beim Verhör an, dass er Martha Moxley nicht kannte und den Abend im oberen Stockwerk allein verbrachte. Er hatte sich The French Connection im Fernsehen angesehen. Da der Privatlehrer tatsächlich erst einige Stunden zuvor eingestellt wurde und keinerlei Bezug zu dem Opfer hatte, schloss man auch ihn später als Verdächtigen aus. Die Ermittlungen verliefen schließlich im Sande und es kam zu keinerlei Verhaftungen. In den folgenden Monaten ging die Polizei zwar noch dutzenden Hinweisen nach, doch keiner führte zum Erfolg. Der Fall wurde schließlich irgendwann zu den Akten gelegt. Der Fall wurde schließlich irgendwann zu den Akten gelegt. 1991, 16 Jahre nach dem Tod von Martha Moxley, bekam der Fall jedoch erneut Aufmerksamkeit, als William Kennedy Smith wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt wurde. Es tauchte plötzlich das Gerücht auf, er habe sich in der Mordnacht 1975 auf dem Skakel-Grundstück befunden und sei an einem Mordfall beteiligt gewesen. Obwohl sich dieses Gerücht als unbegründet erwies und offiziell bestätigt wurde, dass er sich 1975 nicht in der Nähe des Skakel-Anwesens befand, führte es zu neuen Ermittlungen in dem längst geschlossenen Fall, da das öffentliche Interesse geweckt wurde. Die Staatsanwaltschaft beauftragte daraufhin, den mittlerweile pensionierten Ermittler Frank Garr, alles noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Familie Skakel stand nun unter ständiger Beobachtung und der Vater Rushton Skakel fühlte sich unter dem Druck gezwungen, ein für alle Mal zu beweisen, dass seine Söhne nichts mit dem Mord zu tun hatten. Er heuerte also eine Gruppe Privatermittler an. Dabei sickerten einige Ergebnisse der Ermittlungen durch. Unter anderem eine Tonbandaufnahme eines neuen Verhörs von Michael Skakel. Darin änderte er plötzlich seine Aussage zur Tatnacht. Michael gab darin an, er habe zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr auf einem Baum neben dem Moxley-Anwesen das Fenster von Martha beobachtet und dabei masturbiert. Ich war betrunken und high. Ich zog meine Hosen runter, habe 30 Sekunden lang in der Baumkrone onaniert und dachte, das ist verrückt. Wenn sie mich schnappen, werden sie denken, ich bin beknackt. Während des Masturbierens will er Marthas Namen gerufen haben. Nachdem er Geräusche hörte, befürchtete er beim Masturbieren erwischt zu werden und lief anschließend wieder nach Hause. Der Ermittler Frank Garr wurde sofort misstrauisch. Warum sollte er sich nach all den Jahren freiwillig mit dem Tatort in Verbindung bringen wollen? Er sah nur eine mögliche Begründung dafür. Er wollte sich mit dieser neuen Aussage selbst schützen, für den Fall, man würde seine DNA am Tatort finden. Denn in den Jahren nach dem Mord hatte sich die DNA-Analyse drastisch weiterentwickelt. Er musste also jetzt eine plausible Erklärung dafür parat haben, falls belastendes DNS-Material auftauchen sollte. Doch es vergingen erneut einige Jahre, bis die Beweislage für den Staatsanwalt von Connecticut stark genug war, um Anklage zu erheben. Am 9. Januar 2000 wurde ein Haftbefehl wegen Mordes an Martha Moxley erlassen. Michael Skakel stellte sich noch am selben Tag den Behörden und wurde kurz darauf gegen eine Kaution von $500,000 freigelassen. Obwohl er zum Zeitpunkt des Mordes erst 15 Jahre alt war, wurde der Fall auf Antrag der Anklage als Tat eines Erwachsenen behandelt. Die Begründung des Richters war, man könne einen mittlerweile 41-Jährigen ja schlecht in ein Jugendgefängnis stecken. Während des Prozesses tauchten zwei neue Zeugen auf. Die erste Zeugin war Andrea Shakespeare Renner. Sie war eine Freundin von Michael Skakels Schwester Julie. Sie gab an, dass sie in der Mordnacht um 21.30 Uhr mit Julie nach Hause gegangen ist. Also zur gleichen Zeit, als Michael angeblich mit seinen Brüdern zu seinem Cousin fuhr. Doch sie sagte aus, dass sie Michael definitiv im Skakel-Haus gesehen haben will, nachdem seine größeren Brüder bereits weggefahren waren. Sein Alibi war damit entkräftet. Der zweite Zeuge war Gregory Coleman, ein ehemaliger Klassenkamerad von Michael. Er sagte aus, dass Michael Skakel besondere Privilegien an der Schule genoss und dass er darauf im Scherz mal zu ihm gesagt habe, du kämest wahrscheinlich sogar mit einem Mord davon. Worauf Skakel geantwortet haben soll, ich werde mit einem Mord davonkommen. Ich bin ein Kennedy. Anschließend habe er ihm erzählt, wie er Martha den Schädel eingeschlagen habe, weil sie seine Annäherungsversuche zurückgewiesen hatte. Sein Verteidiger versuchte verzweifelt, die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage zu stellen. Er führte unter anderem auf, dass Coleman eine einjährige Haftstrafe wegen Hausfriedenbruchs absaß. Zudem hatte er 20 Jahre lang geschwiegen und sich am Ende nicht der Polizei, sondern nur einem TV-Reporter offenbart. Er wies beide Zeugenaussagen als reines Indiz zurück. Auch für Michaels veränderte Aussage beim Verhör fand er eine plausible Erklärung. Skakel soll sich ganz einfach für das Masturbieren geschämt haben und dies darum beim ersten Verhör verschwiegen haben. Außerdem erinnerte er die Jury daran, dass es keinerlei forensische Beweise gab, die seinen Mandanten mit dem Verbrechen in Verbindung brachten. Dies stimmte. Es gab tatsächlich keine forensischen Beweise. Doch der Staatsanwalt vermutete, dass vor allem deshalb keine Spuren gefunden wurden, weil die Familie sie verschwinden ließ und mit ihrer Macht in der Nachbarschaft Druck auf potenzielle Zeugen ausgeübt haben soll. Außerdem sei es überaus verdächtig gewesen, wie Skakel nach dem Verbrechen plötzlich ins Internat geschickt worden sei. Dass die Skakel-Geschwister sich vor Gericht an nichts erinnern konnten, außer an ein Alibi ihres Bruders, kommentierte der Staatsanwalt mit den sarkastischen Worten, sie hatten Erinnerungslücken, weil in ihrer echten Erinnerung die Wahrheit liegt. Skakel hatte zudem irgendwann zugegeben, dass er in Martha Moxley verliebt gewesen sei. Die Anklage ging also von Mord aus Eifersucht aus. Der blutverschmierte Golfschläger, der am Tatort lag und dessen Griff dem Opfer brutal durchs Genick gestoßen worden war, gehörte zum Set von Skakels Mutter. Er wurde zwar nie gefunden, dennoch konnten Polizeiexperten den Schläger einem Set zuordnen, das Michael Skakels Mutter Anne gehört hatte. Am 7. Juni 2002 wurde Michael Skakel des Mordes an Martha Moxley für schuldig befunden und 27 Jahre nach dem Verbrechen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Doch Michael Skakel kämpfte weiter gegen seine Verurteilung. Im November 2003 legte er Berufung beim obersten Gerichtshof von Connecticut ein und argumentierte, dass das Gericht einen Fehler begangen habe, weil der Fall vor dem Jugendgericht hätte verhandelt werden müssen. Und dass die Verjährungsfrist für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe abgelaufen sei. Außerdem habe es ein staatsanwaltliches Fehlverhalten gegeben. Am 12. Januar 2006 wies das oberste Gerichtshof von Connecticut Skakels Behauptungen jedoch zurück und bestätigte seine Verurteilung. Anschließend beantragte Skakels Anwalt eine erneute Aktenprüfung beim obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Am 13. November 2006 lehnte dieser das Gesuch allerdings ab. Auch ein Wiederaufnahmeantrag im Folgejahr scheiterte. Erst am 23. Oktober 2013 wurde Skakel von einem Gericht in Connecticut ein neuer Prozess zugesprochen, das entschied, dass Skakels Anwalt ihn bei seiner Verurteilung im Jahr 2002 tatsächlich nicht angemessen vertreten habe. Am 21. November 2013 wurde Skakel unter Auflagen und nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 1,2 Millionen Dollar freigelassen. Im Dezember 2016 setzte der oberste Gerichtshof von Connecticut das Mordurteil jedoch wieder in Kraft und schrieb, dass seine Verurteilung das Ergebnis überwältigender Beweise sei, die von Staatsanwälten vorgelegt worden seien und dass seine rechtliche Vertretung angemessen gewesen sei. Doch dasselbe Gericht hob am 4. Mai 2018 das Urteil gegen Michael Skakel wieder auf und ordnete einen neuen Prozess an. Die Staatsanwaltschaft von Connecticut zog daraufhin vor den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Am 7. Januar 2019 entschied das oberste US-Gericht endgültig, den Fall nicht zur Verhandlung anzunehmen. Wie bei dieser Art von Entscheidung üblich, geschah dies ohne weitere Begründung. Die Aufhebung des Mordurteils gegen Michael Skakel war damit rechtskräftig. Somit hatte Michael Skakel zwischen Juni 2002 und November 2013 insgesamt über 11 Jahre im Gefängnis verbracht.
Okay. Das ist mal wieder so eines der Fälle Spaß vor Gericht. Ja, so nach dem Motto und tausende von Gerichten, die da involviert waren und dann wieder aufgehoben haben.
Also ich muss dazu auch sagen, das war so ein Hin und Her, dass ich da teilweise dann selber durcheinander gekommen bin. Fand ich auch mal wieder sehr interessant, ja, wie das Ganze ausgegangen ist. Mich würde jetzt tatsächlich erstmal dazu interessieren, was hältst du eigentlich davon, dass er jetzt tatsächlich nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wurde und nicht nach Jugendstrafrecht, obwohl er ja wirklich zum, wenn er es denn war, zum Tatzeitpunkt erst 15 war?
Ja, ich muss sagen, ich fand diese ganze Aktion, wie das da jetzt verhandelt wurde und wer da alles mitverhandelt hat, sowieso alles ein bisschen komisch. Das ging aber auch schon bei der Ermittlungsarbeit. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben mal, während du vorgelesen hast. Das ging schon bei der Ermittlungsarbeit los, dass die gesehen haben, dass bei diesem Golfschläger-Set der Mutter ein Golfschläger fehlt, der Sache aber nicht nachgegangen sind. Da lässt sich dann schon wieder so ein bisschen der Verdacht einräumen, so nach dem Motto, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich und es gibt auch welche, die sind ein bisschen gleicher. Ja, und das war ja eine recht einflussreiche Familie wohl auch mit viel Geld. Also es kann sein, dass sich da vielleicht auch jemand nicht so dran getraut hat. Hat sich ja dann im Endeffekt auch dadurch ergeben, dass da wohl auch Nachbarn dann mehr oder weniger eingeschüchtert wurden oder halt vielleicht auch finanziell zum Schweigen gebracht wurden oder sowas, keine Ahnung. Richtig. Und dann ist mir eine Sache, die sich mir die ganze Zeit aufdrängt. Ich habe eben schon mehr auf die Lippen gebissen. Dieser Michael Skakel besteht einen Lügendetektortest. Das heißt ja schon, dass der wirklich sehr durchtrieben ist. Und dieser durchtriebene Mensch bringt dann die mit Abstand dümmste Erklärung, wie seine DNA an den Tatort kommt. Wenn man sich dieses Bild kurz mal vor Augen ruft, da sitzt einer onanierend auf einem Baum. 30 Sekunden und ruft dabei dann auch noch den Namen der Betreffenden. Es tut mir fürchterlich leid. Wir waren mitten in der Aufnahme. Ich musste grinsen. Das ist die mit Abstand dümmste Begründung, die ich in meinem ganzen Leben je gehört habe.
Das Ding ist, die Idee oder die Begründung an sich war schon gar nicht so schlecht. Das Grundgerüst zu sagen, okay, mir war das so peinlich, deswegen habe ich bei der ersten Aussage nicht die volle Wahrheit erzählt. Ich habe masturbiert. Okay, warum erzählt er, dass er das im Baum oder auf dem Baum gemacht hat? Und vor allem, warum hat er ihren Namen gerufen? Wahrscheinlich wollte er damit, ich weiß, das klingt alles richtig dumm, aber das ist alles durchdacht, wahrscheinlich auch für eine komplette Familie. Er wollte ja damit eine Begründung abliefern, warum die Mutter, der Todeszeitpunkt übrigens, der wurde genau auf 22 Uhr bestimmt, nicht weil jetzt die Obduktion so super war, sondern deswegen, weil nämlich die Aussage von Dorothy Moxley hinzugezogen würde, dass sie ja um 22 Uhr so laute Menschenstimmen gehört hatte und halt eben die bellenden Hunde. Und deswegen geht die Polizei davon oder ging davon aus, dass genau zu dem Zeitpunkt Martha umgebracht wurde. Und weil Michael ja wusste, dass eben diese Geräusche stattgefunden haben, wollte er dafür eine Erklärung abgeben. Er war derjenige, der diesen Lärm veranstaltet hat. Er hat ihren Namen gerufen. Das musste ja alles irgendwie so ein stimmiges Bild geben. Natürlich klingt das eigentlich erstmal ziemlich blöd, aber er hat halt eben dadurch versucht, alle Sachen, die man ihm vorwerfen konnte, zu erklären.
Hat er auch gebellt dabei noch, oder wie?
Das hat er nicht gesagt.
Nein, es tut mir furchtbar leid. Also ihr wisst ja, ich versuche wirklich immer bei der Nachbesprechung auch ernst zu bleiben. Aber das ist gerade sowas von unfreiwillig komisch. Ja, natürlich, ja. Um Gottes Willen, da ist ein Mensch zu Tode gekommen. Ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Aber wenn ich mir das von meinem geistigen Auge hervorrufe, wie der da oben auf dem Baum, da habe ich mir gedacht, mein Gott, jemand, der einen Lügendetektortest besteht. Hm. Ja, plus
aber
natürlich
warte mal ganz kurz. Ja. Zu dem Lügendetektortest muss ich noch mal ganz kurz eingreifen. Der hat zweimal stattgefunden. Bei dem ersten kam irgendwie ein unschlüssiges Ergebnis raus, weil ich dachte dann auch erst so, hey, okay, da ist nichts bei rausgekommen. Dachte ich, okay, wurde da vielleicht jemand geschmiert? Aber wie gesagt, der erste Test war nicht ganz eindeutig und der zweite fiel dann positiv aus. Also, dass er die Wahrheit gesagt hat, angeblich.
Ja, aber, also wie gesagt, also ist er zweimal ja durchgekommen, wenn man es so nimmt damit, ja?
Na, eineinhalb.
Gut, anderthalb mal, aber nee, da habe ich jetzt echt gedacht, wenn das eine Familie ist, die wirklich ja auch Verbindungen zur Justiz hat, ich meine, wenn der Onkel auch noch Justizsenator war, da würde man ja eigentlich erwarten, dass wenn der Sohnemann das gemacht hat, dass der Papa dann mal einen namenhaften Anwalt anruft und sagt, hier, pass mal auf, das ist passiert, wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Also das ist die mit Abstand dümmste Begründung, die ich in meinem ganzen Leben hier gehört habe. Aber wie gesagt, es mag ja durchaus sein, dass die vielleicht gedacht haben, es ist sowas von gut durchdacht, dass ich es vielleicht einfach nicht verstehe. Ist auch möglich. Aber das fand ich wirklich absolut unfreiwillig komisch. Also ich dachte, mein Gott, wenn ich mir das vorstelle jetzt, wie das aussieht, ohne Worte. Aber gut. Ja. Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass der Vorteil ja eigentlich war, oder der Grund, wieso das nochmal aufgewühlt wurde, war ja die Verurteilung eines anderen Vergewaltigers.
Naja, verurteilt wurde er nicht.
Oder das Gerichtsverfahren eines anderen Vergewaltigers.
Aber allerdings nicht nur das, ich hatte es jetzt aber nicht in den Fall reingenommen. Es gab wohl auch veröffentlichte Bücher und dann später auch eine Verfilmung zu dem Buch, wo eben auch dieser eine Ermittler mitgewirkt hat und eben diesen Verdacht geäußert hat, dass vielleicht Michael Skakel der Täter sein könnte. Aufgrund dessen wurden dann auch die Ermittlungen natürlich vorangetrieben, weil das Ganze dann eben auch so öffentlich wurde und sich plötzlich jeder dafür interessiert hat.
Öffentlicher Druck.
Das kam auch natürlich zu dem Zeitpunkt, als William Kennedy Smith eben diese Vorwürfe hatte. Und dann wurde eben bei den ganzen Kennedy-Clan so recherchiert, ja, ist da vielleicht nicht sogar möglich, dass da eben andere Dinge noch verschwiegen wurden und Leute geschmiert wurden etc. pp. Also da gab es zweierlei Gründe, warum der Fall dann neu aufgerollt wurde.
Also wie gesagt, was ich nicht verstehen kann, ist das Vorgehen da von der Polizei, wenn ich in ein Haus reingehe, finde ein Golfschlägerset, wo auch noch der besagte Golfschläger fehlt, mit dem jemand erschlagen worden ist, dann muss ich da anders ermitteln. Ja, das ist also.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zwei Vermutungen. Entweder war es wirklich so, dass sogar die Polizei geschmiert wurde, oder aber, so böse das jetzt klingt, du hast so in Anführungsstrichen sowas wie einen Dorfpolizisten, der halt sowas noch nie gesehen hat, der noch nie in einer Situation war wie dieser. Ja, da stelle ich mir jetzt irgendwie einen Polizisten vor, der normalerweise einfach nur Strafzettel verteilt und mit so einem Mord einfach total überfordert ist. Und so hörte sich das ja auch an. In Bellhaven hat es vorher so einen Mord noch nicht gegeben in dem Ausmaß. Von daher kann es natürlich auch sein, dass sie da so ein bisschen schlampig recherchiert haben, einfach weil sie es nicht besser wussten oder nicht besser konnten.
Ich denke mir, das war ein Mix aus beidem. Also ich denke schon, dass da bestimmt auch erfahrene Ermittler vor Ort waren. Ich denke mir aber, dass wirklich dann hinterher gesagt wird, nee, also hier, wenn wir uns hier nicht hundertprozentig sicher sind, legen wir uns mit denen am besten nicht an. Die haben Beziehungen bis in die obersten Kreise. Und genauso wird das gewesen sein. Hundertprozentig.
Mhm. Ja.
Dann auch noch Lügendetektortest, ohne dass da mal vorher richtig verhört wurde. Auch so verhört wurde, dass man demjenigen zu verstehen gibt, hier, wir denken, dass das einer von euch war. Also kommt mal raus damit. So nach dem Motto, die werden mit Samthandschuhen angefasst worden sein da und würden sie bitte mal und könnten sie bitte mal. Und ja, wir wissen ja, dass die es eh nicht waren. So nach dem Motto. Und ich denke, genau so ist das gewesen.
Ich frage mich die ganze Zeit zwei Dinge. Zum einen, warum, wenn die Familie dahinter steckte und alle Spuren beseitigte, warum hat man dann Michael Skakel ein Alibi gegeben, aber nicht Thomas Skakel, der ja eigentlich ja als Hauptverdächtiger galt, weil er ja als letzter mit ihr gesehen worden ist?
Ja, ich denke mir, dass die wirklich auch von dieser Aussage, die ja der Michael Skakel da auch getroffen hat, oder der Kumpel von ihm, du kommst sogar mit Mord durch, ich denke, dass die wirklich gedacht haben, ja, also wir haben hier so einen Leumund in der Gemeinde, also uns konnte da eh keiner was, wir machen da jetzt so.
Ja, aber da hätten sie dann Michael auch keinen
Natürlich, Alibi verschaffen müssen. Die hätten das alles machen können.
Ja. Und die andere Frage, die ich mich gestellt habe, war, warum hat er denn einen Privatermittler angeheuert? Also das wirkte dann für mich so, könnte der Vater vielleicht dann doch keine Ahnung davon gehabt haben?
Das war jetzt das Nächste, hast recht. Es kann genauso gut sein, dass der Vater es vielleicht wirklich nicht wusste und gedacht hat, okay, wenn ich jetzt mit der Polizei zusammenarbeite und da kommt was raus, was ich vielleicht nicht wusste, weil es mir verschwiegen worden ist von meinem Sohn, dann lasse ich erstmal lieber einen Privatermittler, dann habe ich wenigstens alle Beweise und kann sie gegebenenfalls verschwinden lassen, wenn irgendwas bei rauskommt. Kann auch sein. Aber das hier ist wieder so ein typischer Fall, wenn das jemand gewesen wäre, der den Tariflohn verdient hätte, was meinst du, was sie dem die Bude auf den Kopf gestellt hätten da? Wenn sie da irgendwas gefunden hätten, wo dann auch nur, also wenn sie da jetzt ein Set Golfschläger gefunden hätten, wo ein Golfschläger fehlt. Dem hätten sie einen Garten umgegraben auch noch. Ja, richtig. Und hier war wieder, das ist wieder so eine Sache, wo ich wieder sage, da leckt das Rechtssystem teilweise so ein bisschen jetzt, in dem Fall hier zum Beispiel.
Ich hatte mich ebenso gefragt, warum auch keinerlei DNA-Beweise sichergestellt wurden, wie jetzt zum Beispiel von Thomas Skakel. Es hätte ja mindestens mal von ihm DNA-Spuren an Martha geben müssen, weil sie sich ja, also die haben ja vorher eben geknutscht und so, was man halt so als Teenie macht dann. Dementsprechend hat mich das auch schon sehr gewundert, dass da einfach gar nichts sichergestellt wurde, anscheinend.
Ja, also wie gesagt, es ist alles total schwammig ermittelt worden. Das war eine Ermittlungsarbeit oder eine Ermittlungsintensität, wie als wenn da ein Auto geklaut wurde. Ja, und nicht ein Mensch umgebracht wurde. Also das finde ich halt total krass. Und dann hinterher ging das dann noch durch 30 Instanzen dann doch noch.
Ja. Ja klar, aber jetzt, erst nachdem das Ganze halt so öffentliches Interesse geweckt hatte. Das ist halt immer wieder typisch, ne?
Ja, das ist dann halt klar. Das ist dann der öffentliche Druck. Da konnte man es dann irgendwann nicht mehr verschleiern.
Und ich denke, genau deswegen, um dann die Öffentlichkeit so ein bisschen zu beruhigen, hat man dann auch damals entschieden, das Ganze eben nicht vor ein Jugendgericht stattfinden zu lassen, sondern eben nach Erwachsenenstrafrecht zu entscheiden. Was mich wieder zu meiner Ausgangsfrage zurückführt. Findest du das gerechtfertigt?
Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, also normalerweise ist es nicht gerechtfertigt, er hat es mit 15 Jahren gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es da eine Grenze gibt. Also ob man sagen kann, okay, so und so lang kann man das so verhandeln und dann wird es erwachsenenstrafrecht, das weiß ich jetzt nicht. Man kann zum Beispiel sagen auch, in Deutschland ist das zum Beispiel so, wenn man jetzt jemanden hat, der 20 Jahre alt ist, kann man sagen als Richter, wir verhandeln das nach dem Jugendstrafrecht, der ist noch nicht so weit von seinem Geist her, dass man den als Erwachsenen rechnen kann. Das gab es schon oft. Ja, mit 41 Jahren ist das natürlich schon heftig, aber von der Logik her würde ich jetzt sagen, er hat die Straftat als Jugendlicher begangen. Dann ist es normalerweise auch nach dem Jugendstrafrecht zu verhandeln. Natürlich kann man den nicht in den Jugendknast schicken. Aber es geht ja auch um die Strafbemessung.
Richtig. Ja? Und da bin ich auch deiner Meinung. Ja? Nach der Strafbemessung hätte das Jugendstrafrecht da greifen müssen. Fand ich jetzt ein bisschen krass, aber wie gesagt, ich habe mir das Ganze so erklärt, dass man sich eben selber so einen Druck aufgebaut hat durch das öffentliche Interesse an dem Fall.
Ja, ich denke mir halt eben auch durch das öffentliche Interesse wäre es dann auch so gewesen, dass da dann vielleicht die Fehler und Verfehlungen und Unterlassungen von den Ermittlern rausgekommen wären. Hm. Und in dem Fall ist sich dann natürlich jeder selbst der Nächste.
Naja, gut,
das heißt also, dann
die
ist halt
Fehler die Familie, sind ja rausgekommen.
Ja, ja, aber um das dann halt ein bisschen abzuflachen, dann ist die Familie Skakel erstmal wieder egal, dann geht es darum, dass ich nicht suspendiert werde.
Ja.
Also insofern wird dann da die Loyalität etwas geschwunden sein. Deswegen ist das dann auch verhandelt worden. Aber man sieht ja halt eben auch, das ist halt jemand mit Geld. 1,2 Millionen Dollar Kaution, 500.000 vorher Kaution gestellt. Durch diverse Instanzen mit Anwälten, mit allem drum und dran. Was meinst du, was das gekostet hat? Das hätte sich ein normaler Mensch überhaupt nicht leisten können. Oder ein Normalverdiener, wenn man es jetzt so nimmt.
Ja, ja.
Der wäre vielleicht noch einmal in Berufung gegangen und wäre dann halt in den Knast gegangen. Ja, wäre halt so gewesen dann. Ja, also hier, das ist wieder ein typischer Beweis dafür, Geld macht nicht alles wett, aber es öffnet zumindest diverse Türen, sagen wir es mal so.
Das stimmt leider, ja. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte es ja jetzt bei der Tonbandaufnahme erwähnt, aber Michael Skakel stand an dem Tatabend auch unter Drogen- und Alkoholeinfluss, was wohl auch relativ normal war bei der Skakel-Familie. Man muss nämlich dazu sagen, die Mutter war zu dem Zeitpunkt schon verstorben, der Vater war alleinerziehend, war aber auch berufstätig. Das heißt, eigentlich waren die Brüder, okay, die eine Schwester war noch dabei, also 6 Kinder hatte er und die waren die meiste Zeit komplett alleine. Das heißt, im Prinzip konnten sie in dem Haus machen, was sie wollten. Es wurden viel Drogen konsumiert, Alkohol konsumiert und maximal gab es dann eben sowas wie diesen einen Privatlehrer, den ich ja erwähnt hatte. Sowas hatten die Jungs dann, also Privatlehrer ab und zu oder irgendwelche Chauffeure, die so durch die Gegend gefahren haben. Aber sonst waren sie im Prinzip eigentlich sehr verwöhnt und hatten keinerlei Grenzen.
Ja gut, ist halt auch eine gefährliche Kombi. Ja, pubertierende junge Menschen, viel Geld und ohne Aufsicht ist natürlich schon eine heftige Kombination.
Ja. Aber auch in diesem Fall muss ich natürlich sagen, ich habe jetzt ganz klar einseitig berichtet, weil ich ja selber auch oder weil einfach die Beweislage, ich meine, er wurde ja verurteilt, dafür gesprochen hat, dass er der Täter war. Es bestünde aber tatsächlich noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass er es vielleicht doch nicht war.
Natürlich. Natürlich.
Dann wäre das schon ganz schön heftig, wenn da ein Unschuldiger im Gefängnis so lange gesessen hat, weil tatsächlich hat er auch bis heute die Tat niemals zugegeben und hat immer darauf bestanden, dass er unschuldig war.
Gut, jetzt muss man da aber auch wieder dazu sagen, wenn da vorher so viel verschleiert wurde und nicht gemacht wurde, dann muss ich jetzt davon ausgehen, als misstrauischer Mensch, dass da jetzt auch dann diverse Sachen nicht an die Öffentlichkeit getragen wurden. Dass der Öffentlichkeit natürlich jetzt ein Fall vorgelegt wurde, der ja dann auch zu einem Ende gebracht wurde, aber dass da keine kompletten Ermittlungen offengelegt wurden oder sowas. Weil da, denke ich, mir dann halt auch aufgefallen wäre, dass da diverse Sachen im Bereich der Unterlassung passiert sind. Ja?
Ja.
Denke ich mir jetzt mal so. Also ich denke, er war es.
Das denke ich auch, weil die Beweislage einfach so aussah. Also oder zumindest mal mindestens einer der Skakel Brüder.
Ja. Ja, alles andere würde ja auch keinen Sinn ergeben. Es war ja sonst kein anderer dabei. Also
es hätte auch sonst kein anderer ein Motiv gehabt.
Ja.
Ja.
Und das passt schon, wenn der da zurückgewiesen wurde von ihr oder sie sich nicht für ihn interessiert hat oder sowas. Dann auch noch den Bruder vorgezogen hat. Das kann ja auch sein, da Rivalität unter Brüdern, je nachdem. Das kann schon passen. Ja. Hier muss man jetzt sagen, er hat wenigstens 11 Jahre gekriegt. Also hätte er im Prinzip, wenn man es nach deutschem Recht nimmt, sogar fast Jugendstrafrecht gehabt. Da ist es Maximum 10 Jahre, was du bekommen kannst, auch für einen Mord als Jugendlicher. Also kann man sagen, im Prinzip hat er so nach dem Jugendstrafrecht abgesessen, den Mord.
Ja. Also er hatte ja im Endeffekt seine gerechte Strafe schon erhalten. Ja, also ich fand den Fall tatsächlich sehr interessant, weil ich zuvor noch nichts von dem Fall gehört hatte. Auch im deutschsprachigen True Crime-Bereich habe ich jetzt keinen Podcast dazu gefunden. Von daher, ich bevorzuge es ja immer, Fälle zu nehmen, die jetzt nicht schon zigfach behandelt wurden, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer mal wieder neue Fälle haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dir hat er gefallen und natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Nein, also ich kannte ihn selbst auch noch nicht. Habe ich noch nichts von gehört gehabt. Nee, ich fand ihn gut. Vor allen Dingen, es ist halt mal wieder so etwas anderes in Bezug auf, ja, wie gesagt, vor Gericht sind wir alle gleich. Ja, außer halt einige sind ein bisschen gleicher dann.
Ja. Gut, dann würde ich den Fall abschließen und bin schon gespannt, was für ein nächstes Jahr du für mich hast.
Ja, Moment, das ist also einfach nicht. Ja.
Laut meiner Liste hatten wir das tatsächlich noch nicht.
Gut, gekauft. Möchtest du noch mal unsere ganzen Social-Media-Adressen zum Besten geben?
Ich
hätte
jetzt gerne erstmal, dass du das Jahr 1996 aufschreibst. Also, ach so, also ja, wirklich. So ist es gut.
Eine Woche nicht da gewesen, alles verlernt.
Ja, alles verlernt direkt. Ja, ja, stimmt. Und ich habe jetzt auch schon wieder Social Media vergessen. Dabei ist das doch auch so wichtig. Denn, liebe Leute, ganz wichtig, hört mir noch mal ganz kurz zu. Wir laden jeden Sonntag zu unserem Podcast pünktlich auch Outtakes hoch. Und es gibt eigentlich jede Woche richtig lustige Outtakes. Vor allem vielleicht heute, weil ich hatte heute einen Lachkrampf nach dem nächsten. Ich konnte nicht mehr.
Gut. Es war eine sehr interessante Aufnahme. Ja, ich durfte sie nicht angucken, guck mich nicht an, ich muss lachen. Also es ist schon, wir sind da teilweise schon in Bereichen, wo ich sagen muss, ist für Könner. Ja.
Gut, die muss ich ja vielleicht noch aufsehen. Also zum einen findet ihr den natürlich alle in der Podcast-Beschreibung unten verlinkt. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter @allejahremorde. Und ihr könnt uns gerne auch jederzeit Feedback zukommen lassen auf unsere E-Mail-Adresse contact@allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben.
Ja. Dann würden wir euch jetzt noch schöne Restweihnachten wünschen. Ist ja noch. Im Prinzip. Mhm. Haben wir uns ja zu Beginn der Aufnahme geeinigt. Mhm. Nächste Woche bin ich dran. Ich gebe mein Bestes, dass das auch wahr werden wird. Und bis dahin hoffen wir, ihr habt gut gegessen, seid schön beschenkt worden und wir wünschen euch einen guten Rutsch. Brauchen wir euch noch nicht zu wünschen, weil wir ja, nee, dann sind sie schon doch gerutscht, gell?
Oh, ach so, warte mal, Moment, stimmt, dann haben wir ja Silvester. Stimmt, du hast absolut recht. Ja, dann wünschen wir euch einen frohen Rutsch,
Frohen Rutsch und gute Weihnachten, ja. Mein Gott, das läuft heute, das ist ja der Knüller, ehrlich.
Ich bin so müde. Dann wünschen wir euch im Vorfeld auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich habe jetzt von dir ein und das erwartet.
Ja, und alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Bewertet uns bei Spotify. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es muss doch langsam mal klappen mit der ersten Million. Ja,
die
ich weiß nicht.
Die coolen Leute geben 5 Sterne.
Wo das hängt. Ja, also, wie gesagt, die meisten geben 5 Sterne.
Moment, ich muss jetzt mal gucken. Ja, es gibt 5 Sterne Maximum.
Ja. Also nein, das soll natürlich, wie gesagt, bewertet so, wie ihr das für richtig haltet. Auf jeden Fall würden wir uns aber freuen, wenn bewertet wird. Mhm. Schreiben oder so kann man leider nichts. Man kann leider nur Sterne vergeben, aber ist ja auch schön.
Richtig, das heißt maximal weniger Aufwand.
Genau. Und wenn ihr was zu schreiben habt, könnt ihr uns das, wie gesagt, gerne auf die Kanäle schreiben, die Jasmin uns ebenso schön vorgetragen hat.
Richtig.
Gut, ihr Lieben. Das soll es jetzt auch von uns gewesen sein. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, wie gesagt. Lasst euch gut gehen, passt gut auf euch auf. Guten Start in die neue Woche. Bis dann und tschüss.
Macht's gut. Bye.